Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hi, Liebes.
Hi, Schatz.
Na, wie war dein erster Muttertag als Mama und nicht nur als Tochter?
Es war so ein besonderer Tag für mich. Ich glaube, das können Frauen, die lange im Kinderwunsch waren oder es vielleicht immer noch sind, nachvollziehen, dass der Muttertag sehr oft ein trauriger Tag ist, an dem man sich vorstellt, wie es jetzt wäre, wenn man ein Kind hätte und dann einfach total sad darüber ist, dass man es nicht ist. Und ich habe da einige Muttertage so verbracht, wo ich echt mir dachte, was für eine Scheiße eigentlich. Und jetzt war es das erste Mal, dass ich es wirklich als Mama feiern durfte, weil letztes Jahr um die Zeit war ich ja noch schwanger, hochschwanger. Und ich habe es einfach total genossen, mit euch den Tag zu verbringen.
Es war ja auch ein richtig geiler Tag. Die Sonne hat geschienen, wir waren in unserem Lieblingslokal brunchen, wo wir ja während der Elternzeit schon ein paar Mal waren. Mhm. Waren danach noch auf den Gartentagen, wo du deinem Gartenhobby weiter frönen konntest.
Mhm, stimmt.
Da bist du ja aktuell massiv involviert, wie wir unseren Garten noch besser gestalten.
Ja, da habe ich dann so richtig momhaft Pflanzen gekauft. Verwandle mich in meine Mutter, habe ich das Gefühl.
Was würde dein früheres Ich jetzt sagen?
Keine Ahnung, es würde staunen. Meine Mutter liebt auch so Gartentage und jetzt hat sie mich irgendwie damit angesteckt und jetzt stehe ich auch auf sowas, da dann besondere Pflanzen zu jagen.
Ja, wir werden älter und so richtige Eltern. Ich glaube, jetzt ist es passiert.
Jetzt ist es passiert. Aber genug vom Muttertag. Jetzt sind wir hier, um mit euch über ein Thema zu sprechen, das sehr kontrovers diskutiert wird, zu dem ich auch viele Fragen auf Instagram bekomme. Und zwar das Thema Krankenhaus versus Geburtshaus versus Hausgeburt. Und meine Erfahrung auf Instagram zeigt zumindest, dass viele Menschen da sehr emotional reagieren, wenn man da seine Entscheidung mitteilt, wie man gebären will und viele auch Unverständnis haben oder versuchen, einen vom Gegenteil zu überzeugen. Und du warst ja auch so ein bisschen emotional, als ich dir erzählt habe, hey, ich interessiere mich für das Thema Geburtshaus bzw. Hausgeburt.
Ein bisschen emotional ist untertrieben. Ich war eigentlich super emotional von Anfang an und negativ, weil für mich kam das Geburtshaus überhaupt nicht in Frage. Wir haben Kliniken, die sind wissenschaftsbasiert, die haben die tollste Ausrüstung, High-End, alle Technik, die man sich nur vorstellen kann. Warum sollte man da in ein, sorry, aber esoterisches Geburtshaus gehen und sich auf irgendwelche Energien verlassen? Deshalb kam das für mich eigentlich damals überhaupt nicht in Frage. War extrem weit weg.
Und bei mir war es ja genau andersrum. Ich hatte ja das Jahr davor meine Eileiterschwangerschaft, wurde da im Krankenhaus notoperiert. Mir war das Krankenhaus so zuwider für eine Geburt, allein schon wegen dem Namen Krankenhaus. Ich bin ja als Schwangere keine kranke Person. Das ist ja ein natürlicher Zustand im Leben einer Frau. Warum sollte ich dann in ein Krankenhaus gehen? Und es ist ja auch tatsächlich so, dass einfach in Krankenhäusern auch Missbrauch passiert bei der Geburt. Also ich habe da ein Buch gelesen, das heißt, so hätte ich mein Kind nicht zur Welt bringen wollen, in dem auch berichtet wird, was Frauen da für schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Es gibt von der UN Women Vereinigung den Roses Revolution Day im November, der sich auch gegen Gewalterfahrungen während der Geburt richtet und versucht darauf aufmerksam zu machen, dass das ein problematisches Thema ist. Und ich weiß, dass einfach Traumatisierungen bei 10-30% der Geburten passieren und deswegen war das für mich ein absolutes No-Go, in einem Krankenhaus zu gebären.
Als wir uns da eingelesen haben, hat mich am meisten schockiert, dass bis zu 50% aller Frauen von Gewalterfahrungen oder teilweise Gewalterfahrungen sprechen. Und das hochgerechnet bei ca. 800.000 Geburten im Jahr bedeutet ja, dass potenziell 200.000 oder mehr Frauen davon betroffen sind. Das hätte ich vorher so nie gedacht.
Ja, also es ist wirklich krass, wenn man sich da mal einliest. Die Zahlen sind da erschreckend. Und das gibt aber auch wieder, was viele Frauen empfinden. Allein in unserem Freundeskreis, wenn ich mich bei Freundinnen umgehört habe, wie viele da berichten, irgendwie Arzt springt mit dem Knie auf den Bauch oder Saugglocke wird geholt, obwohl man das nicht wollte, oder Dammschnitt wird gemacht, ohne das vorher anzukündigen. Also es war schon problematisch, was ich bei Freundinnen mitgekriegt habe, und dann einfach durch diese ganzen Informationen, die wir uns dann eingeholt haben, war ich sehr anti-Krankenhaus und wollte deswegen in ein Geburtshaus gehen. Aber vielleicht müssen wir erst mal erklären, was ein Geburtshaus überhaupt ist. Die gibt es schon seit über 30 Jahren in Deutschland und das werden auch immer mehr. Es gibt schon weit über 100 Geburtshäuser in Deutschland. Die sind ganz oft in der Nähe von einer Klinik, damit man einfach da eng zusammenarbeiten kann, falls es doch zu Problemen kommen sollte während der Geburt. War bei uns auch so. Das Geburtshaus ist sehr in der Nähe von unserem Klinikum. Und man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich ein Häuschen, eine von Hebammen geleitete ambulante Einrichtung, wo du wirklich nur hingehst für deine Geburt und danach gehst du wieder nach Hause, komplett ohne Ärzte.
Toll ist dabei auch, dass man eine 1:1-Betreuung hat in den meisten Fällen. Die bereits bekannte Hebamme, die man in der Vorsorge schon erlebt hat, begleitet einen auch dann in der Geburt. Es ist eine vertraute Umgebung, meistens war man im Geburtshaus vorher schon mehrere Male zu Vorsorgeterminen oder einfach nur zu Gesprächen mit der Hebamme.
Was ja auch ein schönes Gefühl ist, wenn du die Frau einfach schon kennst, die dich bei der Geburt begleitet, was ja in der Klinik wieder nicht gegeben ist. Da ist das ja meistens irgendeine, die du gar nicht kennst.
Die halt jeweils im Schichtmodell eingesetzt
genau,
ist.
Genau.
Und auch die zweite Hebamme, die dann zur Geburt oder zum Geburtsende auf jeden Fall dabei ist, die lernst du ja auch schon kennen, weil die haben ja meistens so eine Community in dem Geburtshaus und du triffst die einfach im Laufe der Schwangerschaft. Also das fand ich super spannend und auch die medizinischen Möglichkeiten. Also die überwachen dort auch Herztöne, die können sogar einfache Infusionen legen, die haben Möglichkeiten, das Thema Neugeborenenreanimation zu betreiben, machen aber natürlich keine routinemäßigen medizintechnischen Eingriffe, das ist schon klar. Da gibt es dann schon ein Limit an der Stelle.
Genau, dafür gibt es ja dann die Ärzte, die das dann übernehmen sollten. Und die Grundhaltung von so einem Geburtshaus ist einfach, dass eine Geburt ein physiologisch normaler Prozess ist und keine Krankheit. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, als Schwangere bist du ja keine Kranke. Der Körper kann das schaffen. Es ist zwar komplex und es ist natürlich auch störungsanfällig, gar keine Frage. Also eine Geburt kann auch einfach mal stoppen. Aber prinzipiell kann das der Körper. Und wenn der gut dabei begleitet wird, dann schafft er das auch ohne Medikamente oder irgendwelche medizinischen Hilfsmittel.
Es fühlt sich halt an, als ob du in der eigenen Wohnung gebärst. Das beginnt schon, wenn du ankommst zur Geburt, du bist gepreppt, du hast wahrscheinlich Essen dabei, vielleicht ein Buch, schöne Dinge, die dir gefallen. Und vor allem auch nach der Geburt hast du kein Zeitlimit. Du kannst einige Stunden oder den ganzen Tag noch im Geburtshaus die Zeit verbringen, sogar vielleicht in dem Raum, in dem du geboren hast. Du kannst das Bonding mit dem kleinen Küken machen, stillst das erste Mal oder fütterst, je nachdem, wie das halt biologisch bei der Frau klappt.
Genau, die Hebammen unterstützen dann auch, dass das erste Stillen oder Füttern auch wirklich funktioniert, dass man überprüft, dass die Frau damit zurechtkommt. Also das ist ganz wichtig.
Die sind auch qualifiziert, die allererste Untersuchung zu machen. Musst du dann nicht extra im Krankenhaus tun. Das kann im Geburtshaus auch gleich passieren. Und dann darfst du in aller Ruhe nach Hause, wenn du dich soweit fühlst und bereit bist, und hast danach noch die Wochenbettbetreuung von circa 12 Wochen von wieder der gleichen Hebamme.
Genau, also ganz klassisch wie beim Krankenhaus auch. Da hast du ja auch deine 12 Wochen Betreuung und so ist es beim Geburtshaus auch. Und das finde ich halt das Schöne, dass du einfach direkt danach nach Hause gehen kannst und nicht noch in einem Krankenbett liegst und dann abhängig bist davon, dass die Ärzte dich entlassen, sondern wie, das ist immer wieder beim Thema, es ist ein normaler Vorgang und du musst danach nicht im Krankenhaus überwacht werden, sondern darfst die erste Nacht mit Baby in deinen eigenen 4 Wänden verbringen. Und es gibt dazu auch Statistiken, die haben wir uns mal rausgesucht. Magst du die vortragen?
Zum Beispiel, dass im Geburtshaus größer 80% aller Gebärenden ohne Schmerzmittel auskommen, dass in der Klinik dagegen aber jede zweite Schmerzmittel nimmt.
Das ist schon ordentlich, der Unterschied.
Hat mich massiv überrascht. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Kommunikation einfach in der Klinik weniger vorhanden ist. Die Ärzte oder die Ärztinnen machen ihr Programm, kann man ihnen auch nicht übel nehmen bei den vielen Vorgängen, die sie haben.
Ja, und vielleicht, weil es auch eine entspanntere Umgebung ist, in der du besser entspannen kannst und wenn du entspannter bist, hast du ja weniger Schmerzen, als wenn du so anspannst, könnte ich mir vorstellen.
Klingt einleuchtend, ja. Auch das Thema Dammschnitt, das sich anschließt. Im Geburtshaus gibt es da eine Rate von ca. 6% und in der Klinik von ca. 30%. Also auch ein erheblicher Unterschied. Die nächste Zahl, die wir rausgesucht haben, waren die Kaiserschnittraten. In der Klinik sind ca. 30%, die mit einem Kaiserschnitt nach Hause gehen. Im Geburtshaus natürlich deutlich seltener, nur 10-15%. Im Klinikum sind es insgesamt 6-mal häufiger. Also Kaiserschnitte werden natürlich nie im Geburtshaus durchgeführt, sondern immer in der Klinik. Das heißt, die Statistik meint, wenn man ins Klinikum nach der beginnenden Geburtshausgeburt verlegt wird und dann einen Kaiserschnitt erfährt. Vielleicht noch zur Erklärung.
Genau, genau. Und dann gibt es auch noch die Notfallverlegungen, weil davor haben ja eigentlich immer alle Angst, dass es dann irgendwie ganz, ganz Schlimmes passiert und man dann schnell ins Krankenhaus muss. Und echte Notfälle sind nur circa 1%. Also wirklich eine sehr geringe Zahl. Die Verlegungsrate generell ist bei Erstgebärenden
bei 20-30%.
Genau, und bei Mehrgebärenden
bei 5-10%.
Also geht schon deutlich runter. Ist ja klar, wenn du schon mehrere Kinder zur Welt gebracht hast, dann tust du dir leichter beim Gebären und deswegen sinkt die Rate da. Und bei Erstgebärenden gibt es halt häufiger noch Komplikationen oder die Geburt dauert länger.
Mir hat das auch die Augen geöffnet, weil ich immer dachte, Verlegung ist immer Notfall. Also wenn du verlegt wirst, kommt der Rettungswagen und dann ist spitz auf Knopf und das Leben von Mutter und Kind steht auf der Kippe. Tatsächlich ist aber so, dass die Verlegung oft vorbereitend ist, oft auf eigenen Wunsch passiert und ganz unkompliziert mit dem Privatauto in aller Ruhe, sage ich jetzt mal, natürlich ist die Ruhe da während der Geburt jetzt nicht extrem, aber man fährt da in Ruhe ins Klinikum und wechselt dann. Das hat mich überrascht.
Das sind meistens dann so Gründe, wie dass die Frau einfach dann doch eine PDA haben will, weil sie die Schmerzen nicht mehr aushält oder weil die Hebamme festgestellt hat, die Geburt geht nicht mehr weiter, also sozusagen Geburtsstillstand. Oder weil sich vielleicht im CTG Auffälligkeiten bei den Herztönen ergeben haben, dann geht man einfach immer auf Nummer sicher und fährt in die Klinik einfach als reine Vorsichtsmaßnahme.
Vielleicht nochmal für alle hier, CTG ist ein Gerät zum Überwachen der Herztöne des Kükens. Da bekommst du auf den Schwangerschaftsbauch 2 so Messsonden aufgelegt, manchmal noch mit ein bisschen Gel drunter, dass es angenehmer ist und mit so einem Gurt quasi hingeschnallt. Und die messen dann die Herzschläge des Babys. Und das gibt dann ein Gerät entweder akustisch aus, indem man es hören kann, verstärkt über das Gerät. Oder im Klinikum gibt es dann auch so ein Papier mit Schreiber, wo dann so ein Ausdruck rauskommt in der Kurve.
Genau, und dann haben wir noch eine letzte Zahl angeguckt. Das ist die Säuglingssterblichkeit. Die ist ja in Deutschland allgemein super gering. Also die liegt bei 0,7% und im Geburtshaus bei 0,16%. Also nochmal deutlich drunter unter der allgemeinen.
Aber da ist ein Hinweis schon extrem wichtig. Die Geburtshauszahl ist natürlich niedriger, weil dort nur Niedrigrisikoschwangerschaften zugelassen werden. Das heißt, da ist das Risikopotenzial von vornherein geringer.
Ja,
also sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar,
ja.
Das muss man schon sagen.
Ja, absolut. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die Sicherheit von Geburtshäusern wirklich wissenschaftlich bestätigt ist. Also es gibt da so einen Verband der außerklinischen Geburtshilfe, der gibt auch regelmäßig einen Qualitätsbericht raus und der sagt, eine Geburt im Geburtshaus bringt im Vergleich zu so einer Klinikgeburt einen genauso guten Gesundheitszustand des Babys mit sich wie eben eine Geburt in der Klinik. Das sieht auch der Deutsche Hebammenverband so. Also der sagt, man darf jetzt nicht Geburtshausgeburten als tendenziell risikohafter stigmatisieren. Das ist absolut nicht der Fall. Und was ich mega spannend fand, das wird nämlich nicht nur in Deutschland so gesehen, sondern es gibt die britische Gesundheitsbehörde namens National Health Service und der hat sogar gesagt, dass eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus nicht nur genauso sicher ist, sondern sogar noch sicherer, wenn die Schwangere gesund ist. Also das fand ich irgendwie krass, dass es sicherer ist, im Geburtshaus oder daheim ein Kind zu bekommen, als im Krankenhaus.
Liegt vermutlich an der Atmosphäre, die man da hat und der Entspannung, würde ich jetzt mal schätzen. Als Laie.
Genau. Wir sagen ja schon so ein bisschen, dass wir in Richtung Geburtshaus tendieren. Das hört ihr vielleicht raus. Aber ich würde vielleicht damit starten, dass wir euch jetzt erstmal erzählen, wie das bei uns ablief. Also ich wollte in Richtung Geburtshaus, du warst kritisch und dann haben wir einen Termin im Geburtshaus gemacht, weil ich nämlich auch eine Hebamme generell als Hebamme für mich angefragt hatte, die im Geburtshaus tätig war. Und dann haben wir gesagt, gucken wir uns das doch mal an.
Vielleicht sollten wir noch erzählen, dass wir das Thema Hausgeburt komplett für uns ausgeschlossen hatten.
Ah ja, genau.
Weil das uns einfach zu risikobehaftet war, das zu Hause zu tun.
Ja, also wir hatten da, glaube ich, beide das Gefühl, wir wollen lieber in einer Einrichtung das Kind bekommen, in der das regelmäßig stattfindet, als daheim. Ich hatte schon so in meinem Kopf, vielleicht bei einem weiteren Kind, aber beim ersten Kind war ich schon in Richtung Geburtshaus unterwegs.
Und ganz unwissenschaftlich, wir waren in der Renovierung. Wir hatten noch keine Badewanne zu der Zeit.
Das stimmt. Ja gut, das muss auch nicht unbedingt in der Badewanne sein. Es kann ja auch einfach auf dem Wohnzimmerboden stattfinden. Aber es tut natürlich schon gut, wenn eine Badewanne da ist zur Entspannung. Und deswegen, die gibt es im Geburtshaus
genau,
natürlich.
Genau, als Hilfsmittel im Vorfeld, sich mal in ein warmes Bad zu legen.
Genau. Willst du erzählen, wie unser Besuch im Geburtshaus ablief?
Gern. Ihr wisst ja, ich war von Anfang an extrem kritisch. Ich habe es eingehend schon erwähnt. Das war für mich irgendwie esoterisch und das Krankenhaus ist eh sicherer. Und dann kommt ein Rettungswagen und dann habe ich Verantwortung für das Kind und habe mich als Eltern falsch entschieden. Und dann haben die vielleicht auch nicht die richtigen Schmerzmittel. Also ich war, als wir da hingefahren sind, erstmal auf, okay, lass es uns anschauen, Schatz. Ich mache das dir zuliebe, aber wir gehen ins Klinikum. So war eigentlich mein Mindset, als wir
aber
da hingefahren sind.
Hast du tatsächlich nicht gesagt. Also du warst ja schon, hast auf mich jetzt offen gewirkt und nicht so, ja, also wir gehen sowieso ins Krankenhaus, muss ich jetzt sagen.
Ich war insgeheim schon sicher, dass die Klinik die beste Wahl ist.
Okay, und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will Geburtshaus und du wärst vom Geburtshaus nicht überzeugt gewesen, wärst du dann den Weg mitgegangen oder hättest du versucht, mich vom Gegenteil zu überzeugen?
Dann hätte ich dich erstmal intensiv gebeten, mich von den Fakten zu überzeugen, die dich zu der Entscheidung bringen.
Okay, also du hättest mich jetzt nicht einfach gesagt, okay Schatz, es ist dein Körper, du darfst es entscheiden, sondern du hättest schon versucht, auf mich Einfluss zu nehmen.
Wir hätten wahrscheinlich tagelang diskutiert, so wie wir uns kennen. Und natürlich ist es dein Körper, aber irgendwie auch unser Kind und ich liebe dich ja auch und ich will, dass es dir gut geht. Und wenn ich tief drin überzeugt bin, dann bin ich schon ein Typ, der dann wirklich stichhaltige Argumente braucht. Und wenn du die natürlich lieferst, dann bin ich zu überzeugen, aber du musst sie liefern.
Zum Glück musste aber nicht ich sie liefern, sondern wir bekamen sie schon im Geburtshaus geliefert. Wir sind erstmal ins Falsche gefahren, gell? Das war ein bisschen chaotisch, der Start.
Die sind umgezogen zu der Zeit, ja.
Ja, genau, die waren gerade mitten im Umzug und wir dachten, hey, das findet bestimmt schon im Neuen statt, aber dann war es irgendwie doch noch im Alten. Dann haben wir irgendwie keinen Parkplatz gefunden, dann musste ich irgendwie schon mal, hast du mich vorgeschickt, dass zumindest ich pünktlich bin, gell? Weil wir wollten jetzt nicht bei dem ersten Termin unpünktlich sein. Da sind wir sowieso, also ich bin da sehr deutsch, ich hasse es, unpünktlich zu sein.
Ich bin da ein bisschen mehr der Italiener, würde ich jetzt behaupten. Also nichts gegen unsere italienische Freunde, aber ich bin da immer ein bisschen entspannter.
Südländer, genau. Und ich hasse Unpünktlichkeit und ich will selber natürlich dann auch die gleiche Qualität an Pünktlichkeit liefern. Deswegen war mir das super wichtig. Und dann bin ich schon mal vor und du kamst dann nach und warst dann, glaube ich, irritiert davon, dass du deine Straßenschuhe aus und so bereitgestellte Hausschuhe anziehen musstest.
Ja, das hatte ich mega Hippie-Vibes. Du hast dann die Schuhe abgegeben, bist in so Strick-Filzpantoffel geschlüpft, die Fußbodenheizung war an, es war übertrieben warm tatsächlich. Ich fand es richtig fast schon zu warm, wenn man da als Besucher ankam, kuschelig warm.
Ich fand es super.
Dann sind wir reinmarschiert.
Und dann hat unsere Hebamme da gerade noch ein anderes Paar betreut. Die hat sie dann verabschiedet und dann hat sie uns mit kräftigem Händedruck begrüßt. Und ich finde, das war schon ein cooler Auftritt von der Gabriele.
Die hat dir den Eindruck gemacht, dass sie die Dinge im Griff hat, von Anfang an tatsächlich.
Oder? Und also ihr müsst euch sie so vorstellen, es ist wirklich ein Lebemensch. Sie ist mit voller Leidenschaft Hebamme. Sie bringt Kinder zur Welt, seit ich geboren bin. Also seit 1988 arbeitet sie in dem Beruf. Hat, ich glaube, 4 Töchter. Und ich meine, dass 3 davon auch als Hebammen arbeiten. Also hat das quasi auch mit ihrem Blut weitergegeben an die Töchter, diese Begeisterung für den Beruf. Und wenn sie nicht gerade arbeitet, dann ist sie mit ihrem Mann irgendwie in der Welt unterwegs und geht, was war das, Crosshill Mountainbiken?
Irgendwas Verrücktes. Ja, die sitzt dann vor dir, braun gebrannt, voll im Saft, gut drauf, warme Ausstrahlung.
Strahlt
also,
dich an.
Hat mich begeistert.
Und dann haben wir zu ihr gesagt, liebe Gabriele, wir haben viele negative Erfahrungen gemacht. Wir haben unser Kind nicht auf natürliche Weise bekommen können, sondern haben den Weg in eine Kinderwunschklinik hinter uns. Wir haben eine Fehlgeburt, eine Eileiterschwangerschaft hinter uns und ja, haben einfach Ängste. Aber ich würde gerne im Geburtshaus gebären. Natürlich wollte ich positive Fakten hören, aber vor allem war es ja wichtig, dass sie dich überzeugt. Und womit hat sie dich denn überzeugt?
Sie hat uns von einer neuen Leitlinie erzählt, die erschienen ist, dass Geburtshausgeburten gefördert werden sollen, indem die Hebammen dort auch besser bezahlt werden. Also die Krankenkassen, die ja ein stark monetäres Interesse haben, wollen, dass mehr Geburten im Geburtshaus stattfinden.
Das war krass, oder? Also das war für mich ein Fakt, wo ich mir dachte, wow, warum habe ich das noch gar nicht mitgekriegt?
Das hätte ich so auch überhaupt nicht erwartet. Dass eben diese 1:1-Betreuung da ist, hat sie erwähnt.
Genau, die du ja in der Klinik überhaupt nicht hast. Da ist ja eine Hebamme für mehrere Frauen dann verantwortlich.
Und dass du sogar die Vertretung dann kennst. Also wenn die Hebamme, die ja auch mal Urlaub machen muss im Laufe des Jahres, nicht da ist, dann ist auch die Vertretung mindestens vorgestellt, wenn nicht sogar besser bekannt durch mehrere Termine. Und es gibt wirklich wenig Interventionen. Das in Summe hat mich dann schon erstmal aufhören lassen, dass es wohl doch gar nicht so schlecht ist, wie ich vermutet hatte.
Genau, sie hat doch dann auch noch erzählt, dass du als Schwangere immer am CTG hängst in der Klinik und dass sie das nicht macht, weil dieses CTG, du hast es ja vorhin erklärt, wie das aussieht, da hängst du ja dann mit Kabeln an diesem Wehenschreiber, der dann die ganze Zeit die Wehen aufschreibt und halt die Herztöne des Kindes überwacht. Und das ist aber im Geburtshaus nicht nötig, weil die Hebamme das abhört mit so einem Hörrohr, wie das die Ärzte, glaube ich, auch früher gemacht haben. Und dann hört die immer zwischendurch wieder die Herztöne und dadurch kannst du dich als Frau viel freier bewegen und hängst eben nicht an dem Kabel.
Das ist ein Riesenunterschied. Also im Klinikum, da holen die wirklich so einen Beirollwagen mit so mehreren Schubladen und Ebenen und verkabeln dich dann mit dem Gerät im Bett und du kannst dich nicht mal richtig umdrehen. Du liegst eigentlich entweder auf dem Rücken oder auf einer Seite. Und das andere ist, wie du sagst, ein handygroßes Gerät mit so einem Verlängerungshörrohr dran, das den Sound des Herzens einfach nur lauter nach außen hörbar macht. Mhm. Und das hält die Hebamme 30 Sekunden hin, je nachdem, ob das Kind richtig liegt und ob sie es gefunden hat. Und dann nimmt sie es aber wieder weg, wenn sie das Feedback hat. Und du kannst dich wieder, wie du sagst, komplett frei bewegen. Keine Kabel, nichts an dir.
Genau, und die checkt das dann in regelmäßigen Abständen natürlich. Aber dadurch hast du einfach mehr Freiheiten. Das fand ich sehr cool. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, in jeder beliebigen Position zu gebären. Also du darfst natürlich im Krankenhaus schon auch mal in die Wanne. Die haben da auch eine Wanne und so. Aber du gebärst da drin nicht, sondern du gebärst dann trotzdem auf diesem Tisch, wo dann der Arzt über dir steht oder die Ärztin oder die Hebamme. Und ich fand schon dieses, jemand steht über mir und schaut auf mich herab, auf mich niederes Tier, während ich dann was aus meiner Vulva rauspresse. Also das fand ich irgendwie mega unsexy und ich wollte da lieber irgendwie selber in die Hocke gehen können oder auf so einen Geburtshocker gibt's ja auch. Also da gibt's ja super viele Möglichkeiten. Du kannst dich in so Schlaufen reinhängen. Und das fand ich einfach toll, dass du diese Flexibilität da hast.
Ja, und das Feeling, du kommst da an, gefühlt wie bei Freunden, dann wird dir erstmal der Kühlschrank gezeigt, wo du später deine Pizza oder dein Getränk, deine Apfelschorle, was immer du magst, reinstellen kannst. Du hast wirklich das Gefühl, du hängst dann halt da ab zur Geburt. Das ist entspannt und nicht, ich bin im Klinikum und dann sind Ärzte und wo darf ich überhaupt stehen und stehe ich im Weg und muss ich steril sein und es wirkt einfach unfassbar angenehm.
Es ist auch von der Beleuchtung her alles ein bisschen dunkler, nicht so grelle Lichter. Es ist super gemütlich eingerichtet in warmen Farben. Also es ist eine super heimelige Atmosphäre. Und ich fand es auch nicht esoterisch, sondern ich fand es einfach angenehm, wie in so einem richtig schönen Wohnzimmer.
Lag natürlich auch an unserer Hebamme, weil die überhaupt nicht esoterisch war.
Nee. Also die war wirklich nicht esoterisch. Ich glaube, das hat auch sehr geholfen, oder? Dass die nicht diesen Vibe hatte, weil wir haben ja auch andere Hebammen kennengelernt. Ah,
absolut. Dass unsere Gabriele so pragmatisch und direkt und ehrlich im Umgang war, das war für mich das A und O.
Und ich glaube, was jetzt auch noch zu dem passt, was wir gerade erzählt haben, ist diese Geschichte, die unsere Hebamme uns dann später im Geburtsvorbereitungskurs erzählt hat von der Katze. Erinnerst du dich noch an die?
Ja, sehr gut. Sie hat uns erzählt, dass Katzen, die ja auch Säugetiere sind, wenn die gebären, sich naturgemäß zurückziehen. Also die suchen sich irgendwo eine dunkle Ecke, wollen allein sein, wollen beschützt sein, wollen cozy sein. Also in der Geschichte ging es darum, dass die Katze sich in einem Haus befindet und sich dann in den Schrank zurückzieht und einen Schuhkarton und daran ihr Katzenjunges zur Welt bringt. Und die Katze auch nicht den beleuchteten Raum sucht mit vielen anderen Katzen oder gar Menschen und dann das Kind dort unter Stress zur Welt bringt. Und das hat sie eben verglichen mit dem Geburtshausprinzip, wie du beschrieben hast, beschützt, gemütlich, zurückgezogen, behütet, das Kind zur Welt zu bringen.
Und das passt auch super zu den weiblichen Hormonen. Denn bei der Geburt brauchen wir vor allem Oxytocin. Das ist unser Geburtshormon überhaupt. Das wird im Hypothalamus, also im Gehirn, gebildet und wird dann über die Hypophyse ausgeschüttet. Und das hat super wichtige Funktionen bei der Geburt. Also erstmal löst es die Wehen aus und verstärkt sie natürlich auch. Dann öffnet es den Muttermund und erhöht auch die Schmerztoleranz. Heißt, wir können diese Wehen besser wegatmen, besser aushalten. Also alles ist einfach ein bisschen besser zu ertragen. Wenn das Kind dann auf der Welt ist, fördert es natürlich die Bindung zwischen Mama und Baby und startet dann auch den Milcheinschuss.
Ganz ehrlich, was kann Oxytocin nicht, wenn ich dir so zuhöre?
Das stimmt. Und das funktioniert optimal, wenn wir uns sicher fühlen, wenn es eine intime Atmosphäre ist, dunkel, wenn es warm ist, wir Vertrauen haben und wir ungestört sind. Und da habe ich auch noch ein nettes Beispiel, das beschreibt unsere Hebamme sehr gut. Sie hat dann auch gesagt, ja, du willst doch ein Kind nicht in der Helligkeit mit vielen fremden Menschen um dich herum gebären, so wie die wenigsten von uns auch draußen auf der Parkbank knattern wollen bei hellem Tagesschein, während irgendwie Leute um einen rum sind. Okay, wenn man so einen Kink hat, dass man gerne dabei beobachtet wird, dann vielleicht.
Soll es auch geben, ja.
Soll es auch geben, aber die wenigsten wollen so Sex haben und auch beim Sex wird ja auch Oxytocin ausgeschüttet. Also man kann sich eine Geburt eigentlich eher wie Sex vorstellen, so strange das auch klingen mag.
Ja, und der Gegenspieler ist ja Stress. Wenn du als Mensch Stress hast, fühlst du dich ja erstmal schon unwohl. Und das liegt halt einfach daran, dass du dann Adrenalin ausschüttest. Und das bremst halt all das, was du gerade beschrieben hast, Vollgas ein.
Ist ja genauso auch beim Sex. Ich meine, eine Frau, die gestresst ist, versuch die mal zum Sex zu bewegen. Also mich kriegst du gestresst nicht zum Sex, oder?
Wenn, dann macht's wenig Spaß, oder?
Da musst du mich dann schon erstmal ausführlich massieren, dass ich wieder runterkomme, damit ich überhaupt dafür bereit bin. Aber sonst habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Und ich denke, das können viele nachempfinden. Also Oxytocin ist ein super schüchternes Hormon, das es dunkel und gemütlich und kuschelig haben will. Und wenn wir eben Stresshormone ausschütten, dann ist das wie so eine Notfallbremse. Dann kommen eben Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol zum Einsatz. Und was sind dann die Auswirkungen?
Dass das alles schwächer wird. Der Geburtsvorgang, der kommt fast in Stocken. Also die Wehen kommen dann wieder fast zur Ruhe. Der Muttermund öffnet sich nicht mehr so schnell und der Schmerz wird steigen. Und das ist ja irgendwo auch logisch, wenn man sich früher das in der Natur vorstellt, Kampf- und Fluchtmodus, du gebärst, I don't know, irgendwo im Wald und dann kommt ein Tier, das dich fressen möchte, dann wirst du natürlich fliehen und fliehen kannst du nicht, wenn du weiter die Geburt durchführst.
Genau, also es schaltet einen wirklich in diesen Kampf- und Fluchtmodus, wenn diese Stresshormone ausgeschüttet werden und wie gesagt, biologisch total sinnvoll, dann kannst du eben kurz die Geburt anhalten, wenn da ein Tier kommt, das dich fressen will, läufst weg und machst es dann woanders, wo du dich sicher fühlst, machst du dann weiter, aber das hilft uns ja in unserer modernen Welt überhaupt nicht. Außer vielleicht am Ende der Geburt, wenn wir wirklich schon bei den Presswehen angekommen sind, dann hilft so ein Adrenalinschub nochmal so wirklich dann das Kind rauszupressen, aber das brauchen wir am Anfang von der Geburt nicht. Da ist chronischer Stress eigentlich eher ein Blocker. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie das in Sachen Kliniksetting relevant sein kann, da gibt es ja auch viele mögliche Stressoren. Zum Beispiel?
Du liegst auf einer Liege, die ist aus Metall, du hast massiv helles Licht von der Decke, von irgendwelchen Seitenstrahlen. Es sind super viele fremde Menschen. Das ist ja nicht nur der Arzt oder die Ärztin, es sind Hebammen, es sind Krankenschwestern, es ist ein separates Team, das vielleicht die PDA oder die Betäubung macht. Du hast Kontrollen immer mal wieder, das CTG hängt dran, wir haben es gerade beschrieben.
Genau, dann wird immer geguckt, wie weit ist der Muttermund schon offen, der ist noch nicht weit genug offen, wir müssen jetzt schauen, dass wir den weiter aufkriegen, weil ja auch super viel Zeitdruck in so einer Klinik ist. Die haben ja nicht den ganzen Tag Zeit wie im Geburtshaus, dass du jetzt da in Ruhe dein Kind zur Welt bringst, sondern das muss ja schnell gehen. Und natürlich, was ist auch das Problem in der Klinik? Die Angst vor Komplikationen. Und dann ist es ein ganz klarer Kreislauf, dein Gehirn merkt, oh Gott, hier sind Stressoren, hier ist wahrscheinlich Gefahr. Dann schüttet es Stresshormone aus, dadurch sinkt dein Oxytocin, deine Wehen werden immer schwächer und ineffizienter und dann brauchst du natürlich Interventionen, weil du das Kind nicht mehr auf die Welt kriegst.
Dann bist du mitten im Teufelskreis.
Genau.
Und das Einzige, wie man das ohne Interventionen schaffen kann oder Hilfsmittel,
ist, indem man Oxytocin fördert. Das heißt, durch eine 1:1-Betreuung mit einer vertrauten Person, gedimmtes Licht, vielleicht auch ein bisschen schöne Musik. Die Gabriele hat dann auch gesagt, wir können uns Musik mitbringen, die wir dann vielleicht anhören wollen, die uns gut tut. Wenig Störungen, so wenig wie möglich. Ich erinnere mich noch, wie ich nach der Geburt dann ausgerastet bin, als wir die ganze Zeit gestört worden sind. Werden wir euch dann mal ausführlich erzählen, aber da war ich stinkesauer, gell?
Du wolltest einfach nur deine Ruhe haben.
Genau, ich wollte einfach nur meine Ruhe mit unserem Kind haben. Also das ist wirklich sehr, sehr relevant, dass du dann einfach irgendwann nicht mehr gestört wirst. Du willst die Personen kennen, du willst in Ruhe atmen können und du willst auch gut aufgeklärt werden und nicht, dass irgendwelche Sachen gemacht werden, die du nicht verstehst.
Und jetzt die Preisfrage, wo können all diese Faktoren für dich gut eintreffen?
Im Geburtshaus.
Tada!
Also, das Geburtshaus stand dann für uns fest und du warst auch überzeugt, oder?
Ja, meine Sicherheitsbedenken waren ausgeräumt. Wir haben ja von den Statistiken berichtet, dass es echt sehr viele positive Beispiele gibt im Geburtshaus und dass die Verlegung nicht immer gleich ein Notfall ist und vor allem, wenn es eine Risikoschwangerschaft werden würde, was es ja nicht wurde und wir damals auch gehofft haben, dass es nicht wird, dann würden wir ja sowieso von Anfang an ins Klinikum gehen.
Genau das hat sie uns auch noch gesagt, dass wir natürlich vorher alles abklären müssen, damit wir überhaupt im Geburtshaus gebären dürfen.
Genau, wir haben ja dort die Größe des Kindes und die Gewichtsschätzung abgeklärt vorher. Das durfte nicht über 4000 Gramm sein. Wir haben die Herztöne geprüft, dass die regelmäßig schlagen. Die Lage des Kindes war auch wichtig.
Genau, es durfte nicht in Beckenendlage sein, sondern der Kopf musste dann schon unten sein. Also halt zu dem Zeitpunkt, das kannst du natürlich vorher nicht abklären, sondern dann erst, wenn es in Richtung Geburt geht. Aber das beobachtet man ja schon vorher immer, wie das Kind liegt.
Und nur dann hat uns die Gabriele ja im Geburtshaus angenommen. Und mit dem Wissen und dass auch dann in Ruhe eine Verlegung stattfinden kann, das hat mich dann am Ende überzeugt.
Sie hat dann aber auch zu uns gesagt, wir müssen uns auf alle Fälle auch in Kliniken anmelden, für den Fall, dass es eben doch dazu kommt, dass wir es im Geburtshaus nicht zu Ende bringen können oder für den Fall, dass wir den Termin zu weit überschreiten. Weil ich meine, dass nach 10 Tagen uns das Geburtshaus auch nicht mehr genommen hätte, sondern dann hätte es gehießen, ab in die Klinik und Geburt einleiten. Das war auch mein großer Horror, dass die Geburt eingeleitet werden muss.
Wir haben uns sogar in 2 Kliniken angemeldet. Mhm. Hier in unserer Stadt direkt in der Klinik und noch in einer kleineren Nachbarstadt?
Ja, in der kleineren Nachbarstadt, das hatte uns die Hebamme empfohlen, weil sie sagte, das ist eine sehr schöne von Hebammen geleitete Klinik.
So ein bisschen Geburtshausleit, so hat sie es fast schon verkauft.
Ja, genau. Und wir sind dann da auch hin. Aber ich muss sagen, es hat mich überhaupt nicht angesprochen, diese Klinik. Ich fand, die war irgendwie so wie in den 80ern stecken geblieben, so von der Optik her, oder? Erinnerst du dich noch?
Wir waren an einem Infoabend dort und man hat wirklich das Gefühl, man ging durch die Zeitschranke, so back in the 80s, die Einrichtungen, alles mit Papier aushangen. Es war irgendwie auch so ein bisschen verlebt schon. Da merkt man wahrscheinlich, dass die Gelder manchmal auch knapp sind in den Kliniken.
Ja, ja.
Also das war vom Gefühl her einfach nicht so, das war weder cozy wie im Geburtshaus, noch hochprofessionell und modern wie in einem Klinikum, das in unserer Stadt ist. Es war irgendwie aus beiden Welten nicht das Beste.
Ja, und ich fand dann auch die Räumlichkeiten nicht so schön. Also man hat uns dann auch gezeigt, was dann unser Zimmer wäre und so weiter. Und das, also mich hat es irgendwie gar nicht angesprochen. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal seit meiner Eileiterschwangerschaft wieder in einem Krankenhaus und hatte dann so einen absoluten Widerwillen, weil mich damals meine Eileiterschwangerschaft schon hart traumatisiert hat und ich einfach mit Krankenhäusern nichts Gutes mehr verbunden habe.
Hattest du das Gefühl dann auch in der anderen Klinik, die wir besucht haben, bei uns in der Stadt?
Schon auch, aber es war nicht ganz so schlimm wie in der kleineren Klinik, weil ich da halt dann schon das zweite Mal in dem Krankenhaus war. Aber ich hatte schon auch noch einfach einen Widerwillen gegen den Ort. Und in der Klinik in unserer Stadt, die kenne ich halt auch einfach von Besuchen bei meinen kranken Großeltern, die wir dann eben im Herzzentrum besucht haben und so. Also ich habe da schon Krankheitsassoziationen. Meine eigene Eileiterschwangerschaft war ja eben auch dort. Und deswegen war ich schon eher anti. Wie erinnerst du dich da noch dran?
Ich fand es professioneller, also auch moderner alles von der Einrichtung her. Es war aber auch kühl. Und ich glaube, wir haben es ein bisschen für uns abgetan, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen ins Geburtshaus gehen und das sei ja eh nur das Backup. Und wir haben da jetzt einen Tick in der Box, weil du meldest dich ja bei diesen Besichtigungen dann auch immer an. Du gibst dann dein voraussichtliches Geburtsdatum an und hinterlegst deine Daten, dass du quasi kommen könntest, aber planst im Geburtshaus zu gebären.
Ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen professioneller. Wir hatten ja dann so ein Einzelgespräch mit einer Hebamme, die uns dann nochmal gefragt hat, was wollen wir gar nicht. Wo ich mir dann immer dachte, was bringt mir denn das, wenn ich keine PDA will und der Arzt aber sagt, ich brauche eine. Entscheide dann ich oder der Arzt? Also ich war da immer so ein bisschen, ja, ich kann ja viel mir wünschen oder ausschließen, aber wenn es medizinisch notwendig ist, wird es ja trotzdem gemacht werden. Wenn ich keinen Kaiserschnitt will und der Arzt sagt, ja, das ist aber wichtig, dass wir den machen, also fand ich so ein bisschen trügerisch. Vielleicht fällt die eine oder andere drauf rein, aber ich dachte mir so, das ist eigentlich einfach nur eine große Verarsche. Aber vielleicht bin ich da auch zu negativ. Aber prinzipiell fand ich die Hebamme super nett und die hat dann auch meine Geschichte aufgenommen und hat gesagt, oh Gott, du Arme, was du alles durchlitten hast. Also sie war sehr empathisch, fand ich. Und sie hat auch versucht, uns zu überzeugen, dass wir bei ihnen das Kind bekommen. Also sie war schon liebevoll und wir haben dann auch noch Wasser gekriegt, haben wir bei den anderen auch nicht. Also es war irgendwie ein toller Service und deswegen haben wir dann schon gesagt, also wenn eine Klinik, dann da.
Ich hatte am Ende auch ein richtig gutes Gefühl, wie du sagst, die waren super lieb, die haben sehr viel zugehört, was bei der anderen Klinik ja auch nicht der Fall war, haben das aufgenommen von uns Und man hat ja da schon das Gefühl, wenn man sie braucht, dann ist es die richtige Adresse.
Aber du sagst, es ist ein richtig gutes Gefühl. Du warst aber dann nicht so, dass du wieder ins Schwanken geraten bist, oder? Du warst schon noch sicher.
Ich war sicher. Gutes Gefühl aus der Perspektive Backup-Lösung, wenn das Geburtshaus nicht klappt.
Mhm, ja. Und wir haben natürlich dann diese Entscheidung auch unseren Freunden und Verwandten mitgeteilt. Und die meisten haben eigentlich eher mit Entsetzen reagiert, oder? Erinnerst du dich an eine gute Reaktion?
Nee, an keine tatsächlich. Die waren alle so ein bisschen wie ich am Anfang unterwegs, weil halt das Thema einfach nicht bekannt war. Das war ja auch der Fall bei mir. Ich wusste ja eigentlich nichts darüber, außer ein Vorurteil, dass es irgendwie esoterisch sei. Und als wir den Freunden und Freundinnen dann erzählt haben, warum wir uns dafür entschieden haben im Detail, dann war es schon mehr da, das Verständnis. Ich würde jetzt nicht sagen, vollkommene Zustimmung. Vor allem, weil viele unserer Freunde ihre Kinder in den Kliniken zur Welt gebracht haben, das gut lief, die Kinder gesund waren und sie jetzt quasi überhaupt nicht verstehen, warum man sich so ein Risiko in Anführungszeichen mit einem Geburtshaus antut.
Ja, weil das viele einfach immer noch als Risiko betrachten, als spiritueller Scheiß und das wissenschaftlich nicht ernst genommen wird. Also meine Friseuse hat auch zu mir gesagt, oh ja, da ist ständig der Sanker, also der Sanitäter unten und Babys sind da voll in Gefahr und das würde sie ja nicht machen oder...
Ja, das ist dann auch Verantwortungslosigkeit, die einem da vorgeworfen wird.
Absolut, durch die Blume zumindest. Ich habe auch eine Freundin, die ist Ärztin, die ja ist nur so ein Oh Gott entfahren, als ich ihr das gesagt habe. Und sie hat dann nur gemeint, ja gut, das ist ja meine Entscheidung. Und ich verstehe das auch, wenn man einen medizinischen Hintergrund hat, dass man es vielleicht dann nicht ganz nachvollziehen kann oder dann halt lieber in ein Krankenhaus geht. Aber wenn wir beide uns mal eine Meinung gefasst haben, dann steht die und dann versucht eigentlich auch keiner mehr, uns zu überzeugen, oder?
Das haben wir den meisten schon beigebracht, dass da nichts mehr zu rütteln gibt.
Da sind wir dann wirklich ein Bollwerk und unsere Eltern haben es deswegen auch akzeptiert. Ob sie jetzt begeistert waren alle, das weiß ich nicht, aber sie haben es so hingenommen. Genau, jetzt haben wir sehr lange über unsere Erfahrungen gesprochen.
Vielleicht sollten wir am Ende nochmal alle Vor- und Nachteile zusammenfassen.
Genau, oder was für wen geeignet ist. Also, was würdest du sagen, für wen ist eine Krankenhausgeburt geeignet?
Natürlich für eine Risikoschwangerschaft.
Das was ist alles Risikoschwangerschaft?
Wenn es zum Beispiel Mehrlinge werden, wenn die Mutter Schwangerschaftsdiabetes hat oder wenn das Kind schlicht und weg zu schwer oder zu groß ist, wenn die Mutter einen Wunsch nach einer PDA hat, um zum Beispiel die Schmerzen weniger zu spüren während der Geburt, wenn der Sicherheitsfokus einfach sehr stark im Mittelpunkt steht in der Familie oder wenn es eine Frühgeburt ist. Was spricht denn für eine Hausgeburt oder für das Geburtshaus?
Eine Hausgeburt macht man eigentlich nur bei einer Risikoschwangerschaft, einer Niedrigrisikoschwangerschaft nennt man das, glaube ich, im Fachjargon, wenn die Frau eine hohe Selbstwirksamkeit hat, also wenn sie kein besonders hohes Sicherheitsbedürfnis hat, sondern da in ihren Körper gut vertrauen kann und wenn sie den Wunsch nach einer 1:1-Betreuung hat. Das Geburtshaus ist einfach so ein Mittelweg zwischen Krankenhaus und Hausgeburt. Wenn man in einer intimen Atmosphäre ohne dieses sterile Krankenhausumfeld gebären möchte, man hat eine Klinik aber in der Nähe, also die Sicherheit ist auch abgedeckt, weil bei einer Hausgeburt kann man zum Beispiel auch auf dem Dorf wohnen und das nächste Krankenhaus ist 20 Kilometer entfernt. Das fühlt sich dann vielleicht nicht so gut an wie beim Geburtshaus, wo man nur wenige Minuten zum Krankenhaus braucht.
Aber jetzt sind wir mal neugierig. Wir haben jetzt viel von uns erzählt und unseren Sorgen. Wo habt ihr denn geboren? Erzählt euch mal. Lasst uns mal wissen, wie es bei euch war. Würdet ihr das wieder so tun? Lief's gut oder lief's vielleicht auch beschissen? Wir sind mega neugierig, von euch ein paar Erfahrungen zu hören. Schreibt uns gerne eine Mail an die Adresse in den Shownotes.
Oder schickt mir einfach eine DM auf Instagram. Da findet ihr mich unter Bodysynchron. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, es war sehr informativ für euch und ihr habt vielleicht das ein oder andere für euch mitgenommen. Wir freuen uns auf alle Fälle auch immer über Fragen, Anregungen oder Kritik.
Und wenn ihr Freunde oder Freundinnen habt, die sich gerade genauso den Kopf zerbrechen, wie ihr das tut oder wie es wir getan haben, teilt diese Podcast-Folge mega gern.
Und zum Schluss freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify.
As always.
Vielen Dank und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao, ciao, ihr Lieben.
Tschüss.